Er ist umtriebiger Unternehmer, kreativer Kommunikationsprofi, ja, und er ist Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, Markus Arrighe. Kochbegeistert, leseaffin, teils alleinerziehender Vater, ja, und häufig in seinem Sommerhaus in Kritzendorf anzutreffen. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Freut mich sehr.
Markus, du vertrittst ja als Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Klein- und mittlere Betriebe oder Ein-Personen-Unternehmen, die teils jetzt auch im Zuge der Pandemie doch ein bisschen unter die Räder gekommen sind, gestrauchelt sind, Umsatzprobleme, Kunden, die weggebrochen sind. Wie ist denn die Stimmung bei den kleineren Unternehmen in Wien?
Ja, ich glaube, ich verrate da kein großes Geheimnis, dass das ja eine sehr angespannte Stimmung ist, dass, glaube ich, jeder wirklich herbeisehnt, das Ende dieser Pandemie. Jeder will vorausschauen oder in die Zukunft sehen können, wieder mit irgendwie Optimismus. Das macht ja uns Selbstständige und Unternehmer ja auch aus. Deswegen ist ja auch Teil unserer DNA, wenn man so will, optimistisch zu sein, nach vorne zu sehen, an seine Konzepte und an Produkte zu glauben. Und das hat jetzt extrem gelitten, weil wir zum ersten Mal ja auch eingeschränkt waren in unserer Erwerbsfreiheit. Wir hatten Regeln zu beachten, die wir vorher nicht zu beachten hatten. Die Kunden sind ausgeblieben. Das Konsumentenverhalten hat sich verändert. Also ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir das hinter uns haben und die Leute wieder ein bisschen mit einem Lachen durch die Stadt laufen.
Ja, lachen tun manche gar nicht, nämlich bei denen, wo die Hilfszahlungen auch nicht angekommen sind. Da gab es zuletzt eine Umfrage mit einem doch drastischen Ergebnis, dass viele EPUs und KMUs nichts von dem, was für sie eigentlich gedacht gewesen wäre, dann unmittelbar auch bekommen hätten. Das hat dich zum, ja, nicht so, ich sage mal, zum griffigen Sager verleiten lassen. Das wäre ein Beweis für die Unfähigkeit und Ahnungslosigkeit der Regierung, ja, dass es eben keinen richtigen Adressaten an die Hilfszahlungen gegeben hat. Ist das wirklich so?
Naja, ich glaube, wir können sagen, da reden die Blinden über die Farbe. Also als Unternehmer war keiner von ihnen tätig bis jetzt. Ich glaube, das sind Gedankengänge und Konstrukte, die wirklich nur am Schreibtisch einfallen können. Mit der Realität und der Praxisnähe haben sie nichts zu tun. Man darf nicht vergessen, wir müssen bis zu 30% Umsatzverlust einmal selber schlucken, bevor wir überhaupt einmal anfangen können, einen Umsatzersatz und Ausfallsbonus zu erhalten. Das alleine ist schon eigentlich schwierig. Dann sind die Anträge sehr kompliziert, sie dauern lange, sie werden langsam abgearbeitet. 15 Mitarbeiter hat die Kofakt, man muss sich vorstellen, da werden über 40 Milliarden irgendwie abgewickelt und dann sitzen da 15 arme Gestalten und müssen Milliarden abwickeln. Und der Geschäftsführer, der das als Nebentätigkeit quasi in Anspruch nimmt. Das geht einfach nicht. Die Leute verdienen sich da auch eine schnelle Bearbeitung. Die warten ja darauf, die müssen Familien ernähren, die müssen ihre Wohnungen erhalten. Das zehrt an den Nerven, dass da die Zufriedenheit gegen Null geht. Das ist, glaube ich, sehr einsichtig.
Ja, und ein besonderes Problem war ja auch bei Neugründer während der Pandemiephase. Viele Hilfszahlungen waren ja an Vergleichsumsätze geknüpft, etwa aus dem Jahr 2018, 2019, also aus der Zeit vor der Pandemie. Und jemand, der sein Unternehmen gegründet hat, 2020, 2021, hatte diese Vergleichszahlen eben nicht und damit auch zu Beginn zumindest kaum Anspruch an echte Hilfen. Es hat einfach der Umsatzvergleich gefehlt.
Richtig.
Hat sich das dann verbessert? Wie war dann der Weg, denen trotzdem Geld zukommen zu lassen?
Nein, das hat sich überhaupt nicht verbessert. Ich habe mir die Zahl jetzt auch nochmal angeschaut. Ich war ja immer von 15.000 Kollegen ausgegangen. Es sind fast 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die sich in Wien in den letzten 2 Jahren selbstständig gemacht haben und die eben keine Vergleichszahlen hatten für 18, 19. Das war immer der Ausgangspunkt. Selbst die, die es haben, war es ja eine Lotterie. Wenn es da ein gutes Jahr gehabt hast, hast du gute Vergleichszahlen gehabt, war es ein schlechtes Jahr, hast du schlechte Zahlen gehabt. Das war einfach in jeder Hinsicht auch eine Idee, die so eigentlich nicht durchdacht ist. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass ich gleich den Lotto 6 als Idee auch selbst hätte, wie man das besser machen könnte in jedem Detail. Aber das war einfach eine Lotterie. Die Glück gehabt haben Glück gehabt, die Schläger Pech gehabt haben Pech gehabt. So kann man aber auch mit Existenzen nicht umgehen. Also ich sage jetzt einmal 20.000 Menschen in Wien, das ist ja nicht nix. 120, 140.000 Betroffene insgesamt in Wien. Mhm. Da reden wir wirklich von einer Dimension, die uns stutzig machen muss. Da fehlt man noch immer, wenn man so will, die Bereitschaft, Wirtschaft, kleinteilige Wirtschaft, EPUs und KMUs tatsächlich wichtig und ernst zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass der Tourismus in seiner Ganzheit natürlich im Westen von Österreich eine Bedeutung hat und auch sehr stark hineingespielt hat immer in die Politik, dass die Industrie natürlich einen Stellenwert hat, aber halt der kleine Friseur, der Schuhmacher, der kleine Grafiker, der Fotograf, der Hochzeitsfotograf, der Tontechniker, die sind eigentlich alle immer unterm Radar geblieben ohne Lobby.
Ja, eben sehr, sehr viele Ein-Personen-Unternehmen, ja, selbstständig sein, jetzt ganz generell gesagt, Unternehmertum zu wagen sozusagen, also den Schritt in eine Zukunft ohne finanzielle Absicherung, weil wenn kein Umsatz da ist, die Kosten trotzdem weiterlaufen, muss man irgendwie eine Finanzierung herbeiführen. Also es gibt da jetzt kein 13., 14. Gehalt und gar nichts. Das ist nichts für schwache Nerven per se einmal. Rund 140.000 Personen sind einmal von Haus aus davon in Wien in etwa betroffen, die haben diesen Schritt gewagt. Nimmt man dann noch Freiberufe, Notare, Ärzte dazu, sind es bis zu 200.000 Personen, ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Ja. Wenn man so hineinhört, was sind denn da so die Alltagssorgen, jetzt abgesehen von Corona, die das Unternehmertum vielleicht ein bisschen schwierig machen?
Gut, das sind die alten Sorgen, die man hat mit Steuererklärungen, Abgabenlast und Gewerbeordnung und Regeln, die es halt da gibt. Die meisten dann wieder, wenn wir im Gespräch sind, halten sich an Regeln und finden auch Regeln sinnvoll. Manches ist in die Jahre gekommen. Also man kann natürlich eine Zeit der Digitalisierung nicht mehr vergleichen mit einer Gewerbeordnung vor 30 Jahren. Da werden immer wieder Anläufe gemacht, die dauern dann auch relativ lang. Ich glaube, die letzte haben wir 2017 auf den Weg gebracht. Die Sorgen sind immer wieder natürlich Existenzsorgen in der Not. Also jeder ist natürlich selbstständig, auch sein eigenes Glückes Schmied, wenn man so will. Aber dann kommt halt ein Schicksalsschlag und die Pandemie ist ja ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Wenn Leute jetzt krank werden, wenn sie Long-Covid haben und mehrere Wochen oder Tage ausfallen, kein Mensch bekommt da irgendein Krankengeld. Dann muss ich schon mal über 43 Tage krank sein, um es dann rückwirkend ausbezahlt zu bekommen. Und das ist auf dem Niveau der Mindestsicherung wird das ausbezahlt. 27,90 Euro oder 29 Euro jetzt irgendwie am Tag. Das ist ein Niveau, da denke ich mal, das ist schäbig für ein Land wie Österreich, das sich Sozialstaat nennt, das sich Solidargemeinschaft nennt, dass man sagt, Menschen, die krank werden und zwar schwer krank werden, einen Unfall haben, werden mit 30 Euro am Tag abgespeist und das ist Mindestsicherungsniveau. Da sollte man sich was Besseres überlegen, da könnte man sich etwas Besseres überlegen, da fehlt der politische Wille dazu.
Und trotzdem hat es dich nicht davon abgebracht, selbst Unternehmer zu sein. Du bist Gesellschafter, also Miteigentümer, aber auch Geschäftsführer der Halle 34 für zeitgenössische Kommunikation. Da geht es darum, kreative, neue Wege der Kommunikation einzulegen, sozusagen etablierte Wege zu verlassen und einfach den Mut für etwas Neues in der Kommunikation einzuschlagen. Hat sich die Kommunikation, die Art, wie wir Dinge miteinander besprechen, kommunizieren, auch vielleicht elektronisch kommunizieren, hat sich das verändert zuletzt auch aufgrund der Pandemie?
Das hat sich sicher auch nochmal aufgrund der Pandemie verändert. Ich meine, ich glaube, Videocalls hat es in der Form vor der Pandemie in dieser Dichte noch nicht gegeben. Zoom-Konferenzen, Teilen von Dokumenten, die Cloud-Lösungen, das hat natürlich ist explodiert. Mhm. Das war früher vielleicht noch was für ein paar Nerds oder für ein paar Interessierte. Das ist jetzt Alltag geworden binnen kürzester Wochen. In der Kommunikation selbst hat sich natürlich was verändert, die ganzen sozialen Medien, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Es ist ein Dauerfeuer, ein Dauerbombardement. Es fehlt also aus meiner Sicht, die Idee zählt weniger als das blanke Sujet ohne Idee. Aber Hauptsache, es ist nach außen geschossen. Da hat sich vieles verändert. Ich hoffe dann noch immer inständig, dass da irgendwie so ein Backslash gibt, dass die Leute wieder mehr auf Qualität setzen und auf Unterhaltung, weil Werbung kann großartig unterhalten, Grafikdesign kann bis zur Kunst werden, zur Kunstform ernannt werden. Ich hoffe dann immer wieder, dass es da quasi so einen Sinn für das Schöne gibt und auch für die Kreativität, die an sich in jedem von uns ja auch schlummert. Das ist eine Hoffnung, ob sie erfüllt wird, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das heißt, das deutet darauf hin, dass möglicherweise auch durch Social Media und Clips, die da irgendwie mit dem wackelnden Handy aufgenommen werden, teilweise Standard geworden sind und High Quality Produktionen, die man ja noch aus den Nullerjahren kennt, vielleicht auch aus den 90er Jahren, irgendwie ins Hintertreffen geraten, weil irgendwie mit dem Handy kommt ja auch irgendein Bild raus.
Könnte man, ist sicher auch so. Also ich war gestern oder vor ein paar Tagen bin ich wieder mal beim Supermarkt gestanden, bin da vor der Weinabteilung bei den Sektsorten gestanden und bin da über eine Marke gestolpert und sofort war irgendwie ein Spot aus den 90er oder 80er Jahren sehr präsent in meinem Kopf. Ich könnte es jetzt von vielen anderen Marken derzeit nicht sagen, dass mich eine Werbung so erreicht hätte, dass ich so sofort ein Summen im Kopf hätte. Ich glaube, das geht Ihnen genauso, dir genauso. Das ist sicher ein Thema. Und ich kann jetzt sagen, nur Fotografie, da ist natürlich das Handy, löst den Fotografen, der das professionell gelernt hat, ab. Ist natürlich ein schwieriger Prozess und ich finde auch, dass er ein schlechter Prozess ist, weil natürlich da steckt viel Handwerk dahinter, da steckt Know-how dahinter, da steckt ja auch wieder eine Idee, wenn man sich wirklich Gedanken macht, das ist ja mehr als ein Schnappschuss.
Da merkt man, wie du brennst für den Job als Unternehmer sozusagen, jetzt auf dich betroffen, nicht nur als Präsident des SWV, sondern als Unternehmer Markus Arrighe. Ist für dich die Entscheidung, sich selbstständig gemacht zu haben, jetzt auch vor dem Hintergrund der letzten zwei Jahre, die natürlich eine grundsätzlich sehr bittere war, Hilfszahlungen hin oder her, auch emotional eine sehr schwierige Phase, war das rückblickend gescheit oder hast du dir das ein oder andere Mal gedacht, naja, jetzt ein bisschen im Homeoffice als Angestellter, vielleicht nur mit 10% Arbeitsleistung in Kurzarbeit, das wäre irgendwie auch angenehm?
Na, so hätte ich nie gedacht. Also ich hätte mir immer, ich habe die Arbeit gesucht. Ich glaube, ich wäre nach kürzester Zeit jetzt nicht mehr als Mitarbeiter, Angestellter geeignet, weil ich da jetzt einfach einen anderen Weg dazu gefunden habe, Dinge zu machen, meine Zeit einfach anders einzuteilen, die Dinge ja nach meinem Kopf zu gestalten, wenn man so will. Natürlich für Kunden, die auch ihre eigenen Vorstellungen haben, da findet man halt zusammen. Also ich habe es nicht bereut. Man ist natürlich ein bisschen auch damals, ich kann mich noch gut erinnern, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es war jetzt nicht meine Herzensentscheidung, ich war es nicht gewohnt. Und dann nach kürzester Zeit habe ich mich aber sehr stark mit dem identifizieren können, dass man gemerkt hat, okay, es liegt nur an mir der Erfolg, den ich haben kann, zusammen mit meiner Kollegin in meiner Agentur. Wir können uns da ausleben, wir können neue Dinge erfinden. Es ist überhaupt etwas, was ich bei vielen, die uns besuchen, jüngere Leute, die ein Praktikum machen oder sonst sich vorstellig werden, ist eine tolle Branche, wo man jeden Tag etwas erfinden kann. Es gibt kaum einen Job, wo man das sagen kann, ich gehe heim und sage, heute habe ich wieder etwas erfunden. Mhm. Also ich bin wirklich Forscher in dem Sinne. Mhm. Also das ist natürlich schon ein Wert für sich selbst, so selbstbestimmt zu sein. Aber natürlich gibt es Momente, wo man denkt, die Aufträge bleiben aus, irgendwelche Projekte werden abgesagt, man weiß nicht, wie das restliche Jahr zu finanzieren ist, man hat ja auch Verantwortung im privaten Bereich etc. Dann wird man nachdenklich, ob man an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen anderen Weg nehmen hätte sollen.
Sehr schön, wie du das schilderst. Klar, wir kennen das als Auf und Ab. Bin ja auch viele, viele Jahre Unternehmer gewesen und kenne das wirklich sehr gut. Auch das Bangen um Aufträge jetzt in der Pandemie. Wird das abgesagt? Wird es nicht abgesagt? Wenn abgesagt, wird man es verrechnen können oder auch nicht? Das sind diese Alltagssorgen, die aber am Ende des Tages dazu führen, dass man das Leben eben finanzieren können muss. Also es ist ja nicht immer nur Selbstzweck, Geld zu verdienen. Die Fixkosten sind halt mal da.
Richtig. Nein, das ist ja auch das, was die meisten auch in dieser Krise, glaube ich, übersehen haben. Man hat ja eigentlich doppelte Kosten zu bezahlen. Ich habe ein Büro zu bezahlen, unter Umständen Mitarbeiter, ich habe noch Abschreibungen, ich habe Kredite zu tilgen, ich habe ein Privatleben in einer Wohnung, vielleicht auch dort einen Kredit zu tilgen. Das sind meistens ja auch Doppelbelastungen. Das sieht man von denen ab, auch die waren natürlich massiv betroffen, die überhaupt in den eigenen vier Wänden arbeiten, als EPO mit ihrem Schreibtisch zu Hause oder am Küchentisch, wie ich oftmals sage, die sich Sorgen machen, kann ich mir meine eigenen vier Wände weiter bezahlen. Das sind schon dramatische Situationen, in denen man steht. Und ich kann mich nur sehr, sehr gut erinnern, ich bin da fast tagelang, stundenlang vor einem Laptop gesessen, habe diese Nachrichten reinbekommen, vor allem in den ersten Wochen der ersten Pandemie, der erste Lockdown. Das war unglaublich berührend. Also da braucht man schon wirklich einen gesunden Magen oder eine totale Kaltschnäuzigkeit, dass einem das wirklich kalt lässt und nicht berührt, welche Schicksale da beschrieben werden. Ja, da fallen Welten zusammen. Und das ist ja auch ein Grund, dass man sich dann versucht zu engagieren und diesen Kolleginnen und Kollegen irgendwie zu helfen. Man sagt, da muss sich etwas ändern. Das ist jetzt auch keine ideologische Frage. Das ist dieses Wort Zusammenhalt, was vielfach auch ein bisschen gefehlt hat in dieser ganzen Pandemie, dass man sagt, über die Parteigrenzen hinweg müssen wir doch zusammen das Richtige machen. Ne? Darüber denkt man dann viel nach, aber ja, ich hatte ein bisschen Glück. Aber es darf nicht vom Glück abhängen, ob man da wirtschaftlich überlebt oder nicht.
Markus, blicken wir zurück in deine Kindheit und Jugend. Du bist ja eigentlich ein Beute-Oberösterreicher, dort aufgewachsen. Ihr wart drei Geschwistern, in Linz ist das in deinem Fall gewesen. Und du bist dann in die Hauptstadt gekommen, um zu studieren. Letztlich aber gekommen, um zu bleiben. War das früher schon absehbar, dass man aus Oberösterreich betrachtet Wien als quasi beruflichen Hotspot dann auserwählt?
Na, damals überhaupt nicht. Ich muss sagen, damals, wie ich nach Wien gekommen bin, war das wirklich eine Reise auf Zeit, wenn man so will, für die Studienzeit, um dann wieder zurückzukehren nach Linz. Das hat sich dann so ergeben. Irgendwie war ich dann wieder ganz kurze Zeit und es war mir einfach ein bisschen zu kleinteilig, ein bisschen zu persönlich, es war mir zu wenig anonym, es war mir zu sehr Gesprächsthema, was man hat am Samstag gemacht, obwohl Leute gar nicht dabei waren.
Also das heißt, es holt dich in Linz ein, du warst irgendwo und hörst es von Dritten und Vierten, genau, die nicht dabei waren, weil es genau. Ja letztlich dann doch ein Dorf ist.
Nicht unbedingt ein Dorf. Also ich mag Linz unglaublich gerne. Die Stadt war immer besser als ihr Ruf und sie hat sich ja auch in ganz vielen Bereichen, als Elektroniker zum Beispiel, unglaublich
sehr
entwickelt.
Modern, sehr cool,
sie ist eine moderne Stadt, es ist eine moderne Industriestadt, die wirklich auch viel leistet. Aber wenn man dann einmal so mit in Verbindung gekommen ist mit dieser Stadt Wien, die halt natürlich einen ganz eigenen Flair hat und man muss das schon sagen, und das ist auch für mich immer so ein Vergleich. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich 1990 nach Wien gekommen bin, wie Wien damals war. Also es war eigentlich, wenn man so will, ein Jahr nach dem Mauerfall. Und was sich da in dieser Zeit dann in einer Rasantheit entwickelt hat, also diese Stadt ist ja nicht mehr wiederzuerkennen von ihrem Flair, von ihrer Offenheit, von ihrer Internationalität. Und das hätte ich jetzt dann in Linz dann in der Form nicht mehr gefunden.
Wird man möglicherweise als jemand, der eben aus Oberösterreich nach Wien kommt, mit anderen Blicken das Ganze wahrnehmen, doch besser erkennen als jemand, der hier immer schon aufgewachsen ist wie ich. Aber die Entwicklung Wiens ist international betrachtet tatsächlich objektiv extrem toll und progressiv, auch modern. Muss aber sagen, in Linz, der Böslingberg oben, die Gegend rundherum, die Altstadt, sehr, sehr kleinteilig, das hat schon auch Charme. Und wir reden immerhin von der drittgrößten Stadt in Österreich, also ein bisschen über 200.000 Einwohner. Das kann ja eigentlich auch was.
Nein, die Stadt kann wirklich viel. Es ist jetzt, es gibt ein paar ganz wenige Dinge, die mir wirklich massiv fehlen. Das ist der schnelle Weg auch ins Grüne, der schnelle Weg zu den Seen im Salzkammergut. Das ist schon der schnelle Weg zu den Skigebieten. Mhm. Das ist schon was anderes, als wir es hier in Wien gewöhnt sind. Aber es ist halt auch etwas, wo man sagt, ich kann von Montag bis Sonntag etwas auch in dieser Stadt erleben. Ich hätte die Möglichkeiten dazu. Es ist natürlich auch ein anderer Menschenschlag. Es ist internationaler. Man muss lernen, damit umzugehen. Also die Oberösterreicher sind ein bisschen direkter. Das hat man, glaube ich, mindestens 2-3 Jahre in Wien gekostet, zu merken, nicht ganz so direkt zu formulieren, nicht ganz so direkt zu sein. Ja, ein bisschen charmanter. Man muss ein bisschen die Kritik charmanter formulieren und sich ein bisschen zurückhalten. Das habe ich lernen müssen. Aber im Kern, ich bin jetzt ein leidenschaftlicher Wiener und genieße es hier.
Sehr spannend. Dein Papa ist Syrer, ist in den 60er Jahren eben auch hierher nach Wien gekommen, aus Syrien. Das war damals ja noch eine vollkommen andere Zeit, ohne Internet, ohne Handy. Er war dann einfach da, um Medizin zu studieren, hat dann promoviert auch 1970, hat das Studium also abgeschlossen, hat in den 90er Jahren dann noch ein Jus-Studium drangehängt, also ein extrem fleißiger Mann. Das waren, muss man sagen, schon noch eine Zeit, wo Fremde und jemand aus Syrien war damals ja wirklich exotisch fast, wirklich noch willkommen waren, hat man den Eindruck.
Ja, ob man willkommen dazu sagen kann, würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Wir waren Exoten, wobei ich mir selbst jetzt nicht als Exot vorgekommen bin. Da war schon eher der exotische Schritt eher, wir waren kurze Zeit für 3 Jahre in Deutschland und bin wieder zurückgekommen nach Österreich. Da war das Hochdeutsche, das ich gesprochen habe, das Exotischere eher an mir in der Volksschule. Aber es war natürlich eine Ausnahmesituation, die ich jetzt auch anders gespürt habe. Da muss man auch ganz ehrlich sein, dass es als Akademiker leichter, du hast es noch dazu als Mediziner in Weiß noch einmal doppelt so leicht. Mhm. Ich würde es nicht vergleichen wollen, wenn mein Vater Lebensmittelhändler gewesen wäre und ich in dieser Rolle dann groß geworden wäre, ohne diesen Land Unrecht zu tun. Aber es ist ein Unterschied. Mhm. Der ist schon bewusst gewesen. Das war in Wien auch wieder ganz anders. Mhm. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, da habe ich ganz andere, also nie negative Erlebnisse gehabt, weil diese Stadt, auch das Milieu, in dem ich mich natürlich bewegen durfte, für das nie Thema war. Das ist natürlich hier kein Exot.
Dabei hast du immer, die Wiener sind so unfreundlich. Also ich finde das überhaupt nicht. Ich muss ja jetzt eine Lanze brechen. Wir sind einfach freundlich, oder? Jeden Tag von der Früh bis zum Abend. Also ich versuche das jedenfalls. Ich meine, freundlich, mit Wiener Schmäh freundlich. Vielleicht versteht das nicht jeder. Hast du das so wahrgenommen, aus Deutschland kommend, aus Linz dann kommend, dass die Wiener irgendwie krantig sind, oder ist es nur ein Mythos?
Naja, an jedem Mythos ist ja auch ein bisschen was dran, wie beim Oberkellner im Kaffeehaus. Aber die Sache ist natürlich, du hast gesagt, ich bin Beute Oberösterreicher. Jetzt könnte man sagen, wenn man die Binnenmigration mit der internationalen Migration nach Wien vergleicht, und dann sind 40%, 50%, 60% eigentlich gar keine Urwiener mehr im klassischen Sinne, sondern eigentlich kommen von allen Teilen Österreichs und der Welt her. Das macht natürlich auch was mit der Stimmung. Also wir haben das oberösterreichische Gemüt nach Wien mitgenommen. Ich kenne da noch viele andere, die hier geblieben sind. Aber ich glaube, dass auch das natürlich hat sich verändert. Das ist etwas, der mürrische Beamte, den gibt es in der Form nicht mehr. Also ich bin ich war heute gerade am Passamt. Das war ein unglaublich netter junger Mann, der mir da in 8 Minuten habe ich meinen Pass gehabt, also abgegeben mehr oder weniger und mir zugestellt, da kann man sich wirklich nicht beschweren.
Nein, schön, wie du das sagst. Ja, meine Spur, die ich hinterlassen habe, war Oskar Krank kommend im 8. Bezirk, dann im 16. Bezirk und jetzt seit 20 Jahren im 18. Bezirk. Ich bin ein Ur-Wiener sozusagen und bin immer ganz enttäuscht, wenn man meint, die Wiener sind so unhöflich. Aber gut, schön, dass du das aber jetzt eine Lanze für uns brichst. Ja, du warst der Erstgeborene, 1972 zur Welt gekommen, hast 2 Brüder, den Roman und den Mario. Jetzt, wie sehr hat euch denn der Umstand geprägt, der Papa aus Syrien kommend, dann eben ein Doppelstudium hier absolviert? 1971 schon hat der Mann seine Frau, eure Mutter, geheiratet. Ganz, ganz lange ist das ein wunderschönes Zeichen. Wir reden von Jahrzehnten in der Zwischenzeit. Wie sehr hat euch denn dieses Thema geprägt, dass der Papa aus Syrien kommt? Ist das in der Praxis jetzt für dich zum Beispiel noch in irgendeiner Art und Weise relevant?
Na, es hat natürlich geprägt in dem Sinn, dass mein Vater natürlich seine Herkunft nicht verleugnet hat. Wir sprechen zwar selbst alle nicht Arabisch, aber mir war das bewusst. Ich war auch immer ein Stück stolz darauf, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er ihn geschafft hat, weil es ja schon eine Lebensleistung ist, wenn wir von einem fremden Land kommen, die neue Sprache lernen, ein Studium in dieser neuen Sprache abzulegen und dann auch diesen Lebensweg zu gehen mit dem ganzen Erfolg, der ihm gegönnt war. Ich selbst war mir dann lange Zeit, es war mir eigentlich egal, wenn man so will, es hat keine große Rolle gespielt. Die nächste Rolle, wenn man so will, war es tatsächlich 2015 mit der Flüchtlingsbewegung. Da wurde das eigentlich noch einmal bewusster und ich habe es auch bedauert, dass ich die Sprache nicht spreche und damals zum damaligen Zeitpunkt nicht irgendwie mithelfen konnte. Mhm. Das war mir damals schon ein bisschen noch mal ins Gedächtnis gerufen, diese Kernherkunft, wenn man so will.
Jetzt bist du ja teils auch alleinerziehender Vater. Das ist nicht so einfach, weiß man auch aus vielen Gesprächen, die ich da mit anderen Prominenten hatte, was das eben bedeutet, Kindererziehung, aber auch Job, in dem Fall auch dein gesellschaftspolitisches Engagement unter einen Hut zu bringen. Alleinerziehender Vater ist immer noch etwas Seltenes. Du kennst jetzt aber dann quasi die verschiedenen Hüte, die man da so oben hat. Wie ist es dir gelungen, das alles unter einen Hut zu bekommen, rückblickend betrachtet? Ist es extrem heavy gewesen oder glaubt sie?
Nein, es hat geklappt. Ich finde die Frage interessant, weil sie wird einem Mann noch immer irgendwie mit einem Fragezeichen, wie geht es ihnen überhaupt? Bei Frauen wird die Frage eigentlich nicht gestellt, die müssen das stemmen. Mhm. Ich sage auch immer, ich bin froh über die Erfahrung, ich würde sie nie wieder hergeben wollen, dass ich diese innige Beziehung auch zu meiner Tochter aufbauen konnte, diese 50% der Tage halt vom Windelwechseln bis jetzt zu Anfang der Pubertät mitmachen durfte. Das sind eigene Erlebnisse. Ich glaube, ich auch tatsächlich in einer funktionierenden Partnerschaft, wo ich dann arbeiten und vielleicht politisches Engagement an den Tag gelegt hätte, hätte ich sie weniger gesehen, weniger intensiv mit ihr auseinandergesetzt als so. Mhm. Natürlich muss man Kompromisse eingehen. Ich habe keinen Kunden erlebt, der gesagt hat, ich kann um 8 Uhr nicht, weil ich muss mein Kind zum Kindergarten bringen. Die haben das alle verstanden. Vielleicht auch ganz rührig gefunden, dass das ein Vater tut. Da würde ich mir dieses Verständnis auch auf Frauenseite eigentlich wünschen. Es hat mich natürlich geprägt, dass man sagt, okay, eigentlich wäre das, wenn mehr Männer das machen müssten oder täten, auch die Betreuungssituation wahrscheinlich in ganz Österreich eine ganz andere. Meine Tochter hat mir mitgeholfen, die war einfach immer ein wirklich tolles Mädchen, das mich unterstützt hat, das sehr viel Verständnis gehabt hat und mir eigentlich das Erziehen leicht gemacht hat, dass sie sich selbst erzogen hat. Ja. Das ist ein Glück in jeder Hinsicht. Es ist gegangen, war natürlich auch oft mal schwer, weil Kindergarten macht um 17 Uhr zu, dann macht man um halb fünf, muss man halt von der Arbeit weg, holt sie ab, dann tut man Essen, Kochen gemeinsam und dann geht der Arbeitsalltag halt um 9 Uhr wieder los und man arbeitet halt bis 12, eins. Ne? Aber es ist auch, ich glaube, das ist bei dir nicht anders, wenn man Leidenschaft in der Sache hat, ob das jetzt das eigene Kind ist oder die Arbeit, die man machen darf, dann schafft man das, dann empfindet man ja auch Arbeit anders.
Ich habe ja sogar, klingt ein bisschen kitschig, leidenschaftlich Windeln gewechselt. Erstens ist mir dann eher nichts anderes überblieben. Du hast in einer aufrechten Partnerschaft, aber das war halt Bestandteil. Bei mir war das rund um die Jahrtausendwende der Fall. Lange kein Thema mehr, aber war eh okay, wenn man es dann einmal macht. Auch das Kochen, weil du das erwähnt hast. Du bist ja ein leidenschaftlicher Koch. Du liest einmal einerseits sehr viel, merkt man auch schon. Deine Antworten kommen da sehr wohl dosiert, da ist schon sehr viel Lebensweise dahinter. Aber du kochst eben auch sehr gerne. Was steht denn da vereinzelt am Speiseplan?
Na, der Speiseplan ist eigentlich immer sehr spontan. Ich habe mir abgewöhnt, etwas mir vorzustellen, um dann in den Supermarkt zu gehen und die Dinge nicht zu bekommen. Darum gehe ich zuerst in den Supermarkt und schaue, was gibt's und mache daraus etwas.
Ja, super.
Aber es gibt eigentlich nichts, was ich eigentlich nicht so wirklich kochen möchte. Mhm. Backen tue ich nicht. Da fehlt mir die Geduld. Da muss man nach Rezept kochen, also nach wiegen und solche Sachen. Es ist etwas, was mich unglaublich entspannt. Es ist auch eine Zeit, wo man sagen muss, diese eine Stunde mit Einkaufen und Kochen und Essen oder ein bisschen mehr drüber, ist auch die Zeit, die mir gehört, wo dann halt nicht am Computer gesessen wird, wo man nicht WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Das ist etwas, ja, und man hat dann das Ergebnis am Tisch und man kann sich daran irgendwie selbst erfreuen, im besten Fall. Ne?
Apropos Ergebnis am Tisch. Wir bitten ja unsere prominenten Gäste, immer wieder ein Ding des Lebens mitzubringen. Und da kommen die unterschiedlichsten Dinge. Deines ist außen gelb, innen schon ein bisschen dunkel, abgegriffen. Das sind Lederhandschuhe, muss ich jetzt unseren Podcast-Zuhörern sagen, der besonderen Art. Also sehr speziell, sind gefüttert. Was hat es denn mit denen auf sich?
Nein, ich bin leidenschaftlicher Vespa-Fahrer, ich fahre das ganze Jahr, also auch im Winter, also ich bin auch jetzt hier mit der Vespa hergekommen.
Oh.
Da braucht man warme Hände, weil sonst hält man das nicht aus. Und meine liebe Kollegin aus der Halle 34, die mir sehr am Herzen liegt und ich ihr auch, hat mir diese Handschuhe gekauft einmal zu Weihnachten und seitdem begleiten sie mich auch. Ja, es erinnert mich an sie, es erinnert mich auch an die Besonderheit dieser Beziehung insgesamt und dieser auch der Agentur an sich. Und sie halten mich warm und sie erinnern mich auch, dass man halt mit der Vespa eigentlich überall in Wien in 10, 15 Minuten sein kann.
Leidenschaftlicher Vespa-Fahrer. Du bist aber auch leidenschaftlich ein bisschen außerhalb von Wiens. Kritzendorf an der Donau, gleich neben Klosterneuburg. Die Badesiedlung dort, man kennt es vom Rauffahren, Stelzenhäuser, es ist wunderschön dort. Ja. Gutes Flair, da wird gegrillt am Abend, es tut sich viel. Du hast dort ein Sommerhaus. Bist dort immer wieder auch mit Garten. Das heißt, du bist auch ein erdbezogener Typ, weil Garten hast, man muss ihn dann auch wirklich pflegen.
Sollte man auf jeden Fall tun. Ja, also ich versuche es tatsächlich. Also ist irgendwie jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mit zwei grünen Daumen geboren worden und ich sitze da mit Strohhut den ganzen Tag im Garten und tue Unkraut säten. Aber es macht Spaß. Es ist eine ganz eigene Stimmung dort. Ich habe mir das nie vorstellen können, weil Kleingarten wäre mir eigentlich immer so spießig gewesen. Aber es ist dort etwas ganz Eigenes, was man auch kaum beschreiben kann. Also es ist eine, es herrscht so eine Stimmung über die ganzen Siedlung von Menschen, die irgendwie mit sich selbst irrsinnig zufrieden im Sinne von im Reinen sind. Mhm. Also da entsteht kein Streit, es ist, man hört Kinder lachen, man hört die Musik im Hintergrund, man hört eben das Grillen. Es ist diese Donau, die ja für einen Linzer wie mir war, das ist eigentlich ein Fluss, in dem man nicht hineingeht.
Gut, das ist ein Almdort, muss man sagen.
Nicht? Nein, ist kalt. Nein, das ist die echte Donau. Ist die echte, dort in Griesen, das ist die echte Donau.
Auf Fließgewässer.
Auf Fließgewässer, richtig. Das Kloster und Neuburg wäre so ein Altdamm. Also das war eigentlich immer ganz weit weg, dass man in die Donau schwimmen geht. Ja, ne? Und auf einmal geht man dorthin und merkt, bekommt etwas, was man eigentlich die ganze Jugend vor der Nase gehabt hat, erlebt man immer ganz neu. Also ich muss da immer an wie heißt das, Don Camillo und Pepone denken, an diesen Po und dieser Fluss, die Bedeutung für die Gegend. Dieser Fluss hat natürlich auch für Wien diese Bedeutung, wird ja auch besungen und komponiert. Und auf einmal erlebt man das Ganze ganz anders und ist 20 Minuten von Wien entfernt in einer Parallelwelt fast, also die so sorgenfrei ist. Ja.
Wunderschön. Beim Radfahren erlebt man das ja so mit, man muss sagen, teilweise die Gössen natürlich, wenn es halt einmal so ist im Sommer. Dazwischen gibt es dann wieder den Geruch von irgendeiner Grillte, tatsächlich Koteletts, Schopfbraten, das ist ja dann überhaupt großartig, Holzkohlengrill. Und dazwischen sind wirklich zufriedene Menschen und teilweise sitzt da wo einer mit der Gitarre und singt. Also, und dann ist es dämmerig. Also das ist jetzt richtig kitschig erzählt, aber kitschig, so ist es einfach
auch. Es ist kitschig, es ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, Leute, die einmalig auch zum Baden hinkommen. Ich bin ja dort auch wieder zufällig hingekommen, weil ich einen guten Freund dort gehabt habe, den ich wieder besucht habe. Und dann wird man irgendwann einmal mit so einem Virus, also es ist ja fast, jetzt kann man das gar nicht mehr sagen, eigentlich so einen negativen Touch, ne? Man wird angesteckt von einem Gefühl, das so toll ist, dass man es nicht mehr vermissen will. Ja?
Von einem Virus infiziert, hat eine andere Bedeutung bekommen.
Leider.
Markus, dieser Tage, nämlich im Februar 2022, ist jemand, der im Februar 1972 geboren wurde, exakt 50 Jahre alt. Das ist bei dir wirklich jetzt. Ich sage jetzt nicht das genaue Datum, aber wir befinden uns faktisch exakt an deinem Geburtstag. Du stehst sozusagen genau bei der Hälfte des Jahrhunderts. Was kommt da noch?
Das weiß ich gar nicht. Ich nehme mir einiges vor. Manches kann man sich ja vornehmen und kann man selbst bestimmen. Manchmal kommen Zufälle ins Leben. Ich lasse das tatsächlich auf mich zukommen. Ich habe mit dem Älterwerden auch kein Problem. Ich habe bis jetzt jeden Altersabschnitt irgendwie genossen. Er war was Eigenes. Wenn man zurückblickt, kommt man drauf, dass die Jugend zwar auf der einen Seite toll war, aber man wahnsinnig wenig gewusst hat. Mhm. Das würde ich jetzt nicht mehr eintauschen wollen, die Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe. Wir haben insgesamt, glaube ich, oder ich habe zumindest für mich persönlich viel vor, auch noch, dass man erreichen möchte, dass einen Spaß macht, dass man für sich selbst tatsächlich so etwas wie einen Sinn des Lebens hat. Das klingt auch ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich ein Antrieb zu wissen, was man machen möchte oder für wen man etwas machen möchte.
Wunderschönes Schlusswort, viel Philosophisches dabei und Lebensweisheit. Markus Arrighe, vielen Dank für das offene Interview und vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Danke fürs Dabeisein.